Deutschlandfunk, der Tag.
Das war der schlimmste Morgen eigentlich, an den ich mich in meinem ganzen Leben erinnern kann.
Sharon Adler ist Journalistin und lebt in Berlin.
Im Prinzip ist es so, dass ja bis heute wir uns ja immer noch in diesem Albtraum befinden. Jeder Tag ist der 7. Oktober. Es ist so, dass man abends mit dem Gefühl, mit dem Gedanken, mit den Erinnerungen, mit diesen ganzen Bildern an die Geiseln, an die Verschleppten, an die Ermordeten, an die Verstümmelten, mit denen geht man ins Bett.
So beschreibt Sharon Adler ihr Trauma vom 7. Oktober, als Terroristen der Hamas aus dem Gazastreifen in Israel alte Kinder und Sicherheitskräfte töteten, in ihren Häusern und Kibbuzim auf der Straße, als sie Jagd machten auf Besucher eines Musikfestivals. Fast 1200 Menschen kamen ums Leben, mehr als 250 wurden verschleppt. Kaum vorstellbar auch das Leid und die Zerstörung durch Israels Antwort, der Krieg in Gaza. Fast 42.000 Tote zählt das von der Hamas kontrollierte palästinensische Gesundheitsministerium bis heute und etwa 97.000 Verletzte. Von seinem schlimmsten Jahr erzählt uns der Hochschuldozent Jules El-Khatib, vom permanenten Ausnahmezustand in Israels Gesellschaft die Autorin und Publizistin Anita Haviv-Horiner. Und mein Kollege Benjamin Hammer schaut auf die Polarisierung und die Sprachlosigkeit hier bei uns. Das ist der Tag für diesen 7. Oktober 2024. Ich bin Jasper Barenberg.
Hallo?
Jasper Barenberg hier im Deutschlandfunk.
Guten Tag, Herr Barenberg.
Anita Haviv-Horiner wurde als Kind von Holocaust-Überlebenden in Wien geboren. Seit 1979 lebt sie in Israel, arbeitet als Bildungsexpertin, als Autorin und Publizistin. Ihre Themen: Israels komplizierte Wirklichkeit, Antisemitismus, jüdische Kultur und Geschichte, Gedenken an den Holocaust.
Also ganz ehrlich komme ich nicht wirklich dazu zu reflektieren, weil einfach heute für mich so viel los ist. Ich habe viele Interviews, ich habe eine Buchvorstellung. Aber ich habe das ganze Jahr darüber nachgedacht. Insofern brauche ich nicht diesen heutigen Tag, um ein Resümee über dieses schreckliche Jahr zu ziehen, das für mich wie für alle Israelis einfach ein sehr, sehr großes Trauma ist, nach wie vor.
Eine Weile lang gab es so diesen Gedanken, dass ein ganzes Land, jedenfalls die allermeisten Menschen, gar nicht fähig sind, angesichts des Horrors und des Schreckens, überhaupt am 8. Oktober anzukommen.
Genau.
War das bei Ihnen auch so?
Das ist bei uns allen so. Ja, ich meine, in den Medien haben wir jeden Tag eine neue Geschichte über den 7. Oktober. Deswegen sage ich, der heutige Tag ist eine Art Kulmination, aber wir sind quasi nie aus dem 7. Oktober herausgekommen. Dazu kommen natürlich auch die Geiseln, ja, das omnipräsent ist als Thema im israelischen Diskurs. Und die 60.000, 70.000 evakuierten Menschen, die Soldaten, die jeden Tag fallen, ja, die Opfer von Terroranschlägen, wie auch gestern wieder, der Raketenbeschuss. Ja, man kommt gar nicht dazu, zu sagen, okay, ich setze mich jetzt einmal hin und ich denke nach.
Also Sie beschreiben schon ein Land weiter im Ausnahmezustand in gewisser Weise.
Ja, der Ausnahmezustand ist sozusagen chronisch geworden. Er ist nicht akut, er ist chronisch.
Und das hat auch damit zu tun, dass es nach dem Überfall auf die Hamas Israels Antwort gab, den Terror in Gaza zu bekämpfen, die Hamas dort zu bekämpfen. Und dass wir jetzt inzwischen erleben, dass sich das Ganze in den Norden weiter verlagert, also stärker jedenfalls als früher. Und Israel mit dieser Bodenoffensive gegen den Libanon begonnen hat. Auch das ist etwas, was einfach alle im Land jetzt weiter in Atem hält.
Es hält uns alle in Atem. Das hat aber natürlich damit zu tun, dass die Hezbollah aus dem Norden und seit dem 8. Oktober beschossen hat. Deswegen sind ja immer noch 70.000 Menschen aus dem Norden evakuiert. Ja? Also der Süden und der Norden des Landes sind leer. Ja? Das muss man sich vor Augen halten. Also Israel ist jetzt nicht plötzlich aufgewacht und hat gesagt, wir machen uns jetzt mal auf in den Libanon. Da gibt es eine Vorgeschichte, die beachtet werden muss. Ja? Und aufgrund all dieser Dinge sind wir im Ausnahmezustand, richtig? Ja?
Und ist das Kennzeichen für diesen Bruch, für diesen Schnitt, wenn Sie es versuchen zu beschreiben, was für eine Zäsur das ist, wie Sie die Zeit einteilt in die Zeit vor dem 7. Oktober und die Zeit danach?
Naja, am 6. Oktober, ja, ich kann es nur anhand der persönlichen Geschichte veranschaulichen. Am 6. Oktober war alles noch normal. Ich habe am Freitagabend mit meiner Familie zu Abend gesessen. Am 7. Oktober morgens letztes Jahr bin ich mit meiner Tochter beim Frühstück gesessen und dann war plötzlich alles anders. Und aus diesem alles ist anders sind wir bis heute nicht herausgekommen. Ja? Und wir leben ein Leben, wo wir nicht planen können. Ich hätte heute Abend in Wien sein sollen. Mein Flug wurde abgesagt. Ich weiß nicht, wann ich gerade in Raketenbeschuss haben werde. Man ist natürlich sehr erschrocken und sehr ängstlich. Alles zusammen. Ja. Zum Beispiel für heute waren sehr viele Warnungen vor Terroranschlägen. Ja. Meine Tochter hat mich gebeten, geh nicht raus. Ich meine, natürlich bin ich rausgegangen, aber alleine die Gedanken, mit denen man sich beschäftigt. Ja.
Also es kreist viel um die Frage der Sicherheit, um das Gefühl, sicher leben zu können oder eben nicht.
Genau das. Und das andere, was glaube ich ein sehr wesentlicher Punkt ist, ist das Vertrauen in den Staat, in die Armee, das am 7. Oktober schwerstens erschüttert worden ist. Nicht, dass ich vorher großes Vertrauen in die Regierung gehabt hätte, aber jetzt natürlich noch weniger und viele Menschen wie ich. Es war heute gerade eine Umfrage, dass 77% der Bevölkerung die Rückkehr der Geiseln möchten. Das ist ihnen wichtiger, als die Hamas total zu entwaffnen, was ohnehin relativ unrealistisch sein dürfte. Ja, aber die Regierung macht ihres weiter. Und das andere ist, dass die Armee am 7. Oktober versagt hat.
Nun ist es ja so, dass, wenn wir das im Hinterkopf behalten, die Antwort von Benjamin Netanyahu seit Monaten und Monaten eine ist mit allerhärtester Gewalt seines Militärs, die Feinde Israels, die Gegner bei der radikalen Hisbollah, bei der Terrororganisation Hamas zu bekämpfen. Und meine Frage an Sie ist, weil wir über Sicherheit geredet haben und das Gefühl, sicher leben zu können.
Ja.
Hat das was bei Ihnen verändert? Fühlen Sie sich durch das, was Netanyahu an militärischer Antwort auf den Weg gebracht hat, jetzt sicherer?
Schauen Sie, die Tatsache ist, dass es aus dem Süden viel kaum noch Beschuss gibt. Heute hat es welchen gegeben, aber es ist keine Frage, dass die Hamas maßgeblich geschwächt ist. Ich vertraue Netanyahu in keinster Weise. Eigentlich dürfte er nicht unser Premierminister sein. Er ist vollkommen schuld an dem, was passiert ist. Nicht alleine, aber letztendlich war er 10 Jahre Premierminister. Also ist das seine Verantwortung. Man muss auch sagen, dass es sehr große Differenzen zwischen der Armee und der Regierung gibt, zum Beispiel in Bezug auf den Austausch der Geiseln. Ja, die Armee sagt jetzt schon seit Wochen, wenn nicht Monaten, wir müssen die Geiseln rausholen und Netanyahu sperrt sich dagegen. Also es ist nicht unbedingt seine Armee. Ja klar, die Armee muss am Ende machen, was die Regierung sagt. Aber quasi hinter den Kulissen hört man schon auch sehr viel, was die Armee nicht so gut findet, was die Regierung macht. Hm.
Genau. Und wie ist es bei Ihnen? Hat diese ganze Vorgehensweise, hat der Kurs der Regierung mit dieser militärischen Härte loszuziehen, bei Ihnen das Gefühl ausgelöst, das zumindest ist jetzt richtig und das gibt mir die Möglichkeit, ein Stück weit mich sicherer zu fühlen?
Schauen Sie, man kann das nicht im Hier und im Jetzt beurteilen. Die Antwort werde ich Ihnen sagen können in 5 Jahren. Ja, irgendwann wird dieser Krieg zu Ende gehen, ja, mit einem Abkommen. Und dann ist die Frage, wie lange wird die Ruhe halten? Ja? Und das ist dann meine Antwort. Dann werde ich es wissen. Jetzt kann ich es nicht wissen.
Okay. Ich wollte gerne noch von Ihnen wissen, weil wir natürlich auch viel berichtet haben über die großen Opferzahlen, die der Krieg in Gaza gegen die Hamas dort gebracht hat, wie Sie eigentlich auf dieses Ausmaß an Zerstörung schauen, wo vielen ja auch graut, wenn man bedenkt, dass es heißt, dass 60% aller Häuser und Wohnungen etwa, um ein Beispiel zu nehmen, in Gaza zerstört worden sind. Welchen Blick haben Sie darauf?
Ich bedauere jedes zivile Opfer, das unschuldig ist. Und ich betone, dass unschuldig ist. Ja, weil auch nicht jeder, der Zivilgesellschaft ist, ist unschuldig in Gaza. Das ist das eine. Und ich könnte jetzt natürlich Ihnen sagen, was Sie hören möchten oder was man sich erwartet, dass ich sage. Ich finde es wirklich furchtbar. Aber am Ende des Tages stehen mir meine Leute näher. Und die Menschen im Süden sind seit dem Abzug Israels aus dem Gazastreifen 2006 unter konstantem Raketenbeschuss gestanden. Das hat auch nie jemanden interessiert im Ausland. Ja. Und ich wünschte, es wäre nicht so, wie es ist. Und ich wünschte, es würde nicht so viel zerstört werden. Aber wie man es anders macht, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Und ich glaube, dass jeder von uns, einschließlich in Deutschland, wenn es um die Sicherheit seiner Angehörigen ginge und das Leben seiner Angehörigen, auch die Priorität der eigenen Familie gibt.
Sie haben in diesem Jahr ein Buch herausgegeben für die Bundeszentrale für politische Bildung mit dem Titel Solidarität heißt Handeln, die israelische Zivilgesellschaft nach dem Massaker vom 7. Oktober. Erzählen Sie uns, warum Sie dieses Buch unbedingt machen wollten.
Zunächst einmal bin ich der Bundeszentrale für politische Bildung unendlich dankbar, dass sie es mir ermöglicht hat. Die Idee ist mir gekommen, erstens einmal, weil ich nach dem 7. Oktober in einer furchtbaren Depression, wie alle hier gewesen bin. Und dieses Thema, ja, da, jeden Tag habe ich gelesen und gehört, was Menschen für Projekte auf die Beine stellen. Und ich kenne niemanden aus meiner Umgebung, der nicht losgerannt ist, nicht eingeschlossen, ja, um zu helfen. Und ich habe mir gedacht, das muss man doch auch in den deutschen Diskurs einbringen, ja, weil man hat über Israel, so wie Sie gesagt haben, die Zerstörungen in Gaza, und ich verstehe das auch, ja, aber die israelische Gesellschaft hat sehr viele Facetten. Und ich wollte diese Facette der israelischen Gesellschaft, diese Hilfsbereitschaft, diese Menschlichkeit, dieses Anpackende, dieses Zupackende in den deutschen Diskurs einbringen.
Und dafür haben Sie, wenn ich das richtig verstanden habe, vielfältige Stimmen gesammelt von Menschen, die sich engagiert haben, die gleich angepackt haben, wie Sie es beschrieben haben. Sind da ein paar Geschichten? Geben Sie uns einen Eindruck vielleicht von ein, zwei Geschichten, die Ihnen besonders lieb sind oder Ihnen besonders viel bedeuten.
Zunächst einmal die Geschichte von Yaniv Hegyi, der ein Überlebender des Massakers im Kibbutz Be'eri ist, der nach dem Massaker, also er wohnt bis heute nicht in seinem Kibbutz, beschlossen hat, er kommt aus der Hochtechnologie ursprünglich. Ich möchte ein Projekt starten, das im Grunde genommen am Ende des Tages ein digitales Museum über den 7. Oktober sein wird. Er hat ein Team zusammengestellt und zusammen alle WhatsApp-Nachrichten und alles über alle Kanäle erstellen jetzt einmal ein Archiv und danach wird ein Museum daraus werden, ein digitales. Und er hat mir gesagt, ich weiß nicht, was meinen Eltern, Großeltern im Holocaust widerfahren ist. Ich möchte, dass meine Kinder und Enkelkinder wissen, was uns widerfahren ist. Und er war auch mitten in der Depression. Ja, und deshalb, ich hatte eine schlaflose Nacht und ich habe mir gedacht, das will ich umsetzen. Oder es hat einen Koch gegeben, Nir Peres, der im Süden des Landes wohnt und der innerhalb kürzester Zeit, er hat eine sehr große mobile Küche, weil er Events in der Wüste macht normalerweise, hat er sein ganzes Dorf, also eine Moschaf, organisiert und die haben 100 Tage gekocht für die Soldaten, die im Süden waren. Ja, ich meine, am Anfang hatte die Armee für nichts. Und er hat sie versorgt, es war ihm wichtig, das müssen Steak sein, das muss ganz tolles Essen, so wie meine besten Klienten. Und was Sie verstehen müssen, dass an jedem solchen Projekt hängt ja eine ganze Kette von anderen Menschen, die helfen. Der eine hat Geld gesammelt, der andere hat seine Küche zur Verfügung gestellt, der dritte hat Kartoffeln geputzt, der dritte, vierte ist gefahren zu den Soldaten an der Grenze und so weiter und so fort. Ja, und bei jedem Projekt.
Und es klingt nach Geschichten von Menschen, die es geschafft haben, sich das Leben wieder zurückzuerobern.
Ja, in diesem Chaos, in diesem Gefühl, dass man total hilflos ist.
Frau Aviv Horina, danke für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Jules El-Khatib wurde 1991 in Köln geboren. Er ist Hochschuldozent für Sozialwissenschaften. Er hat die deutsche wie die israelische Staatsbürgerschaft. Er hat Familie in Israel. Er hat aber auch Familie im Gazastreifen und im Westjordanland.
Für mich ist es mit das schlimmste Jahr meines Lebens gewesen. So viel Leid, so viel Elend, wie man gesehen hat. Und man erinnert sich im Normalfall nicht daran, was man an einem Morgen vom Monat gemacht hat, geschweige denn vor einem Jahr. Ich weiß noch genau, wie der Morgen war, als ich wach geworden bin und die Nachricht bekommen habe von Freunden und Familie vor Ort, dass was Schreckliches passiert ist. Und da wusste man noch gar nicht das ganze Ausmaß. Und da denkt man natürlich heute daran zurück. Und man denkt auch daran zurück, dass infolge der schrecklichen Gewalt am 7. Oktober mit 1200 getöteten Israelis sich ein Jahr angeschlossen hat mit noch viel mehr schrecklicher Gewalt, mit 42.000 getöteten Palästinensern.
Hm. Sie haben das aufgrund Ihrer Lebensgeschichte, aufgrund Ihrer Verbindung gewissermaßen, das ist ja sehr besonders, gleich beides im Blick gehabt. Und Sie hatten auch, wenn ich das richtig verstehe, in dem Moment, an dem Sie davon erfahren haben, gleich beide Seiten im Blick, wenn man so will.
Genau, also es ist ja tatsächlich eine besondere Situation, dadurch, dass es Familie in Israel hat und in Gaza, bekommt man beides mit. Und ich hatte am 7. Morgens natürlich auch Sorge um meine Familie. Man weiß auch einfach nicht erstmal, was geschehen ist, aber da wir relativ weit im Norden sind, war die Sorge relativ schnell genommen. Aber man macht sich natürlich Sorgen auch um Freunde, Bekannte. Und ich habe auch geahnt, als ich die Bilder gesehen habe, als ich das mitbekommen habe, was tatsächlich alles passiert ist, hat sich ja im Laufe des Tages sozusagen geklärt, wusste ich, dass es auch sehr schlimm für den Gazastreifen wird. Und da muss ich sagen, es ist sogar noch schlimmer geworden, als ich es gedacht habe.
Mhm.
Also ich hatte am 7. schon böse Vorahnung, wie es jetzt für Gaza wird, aber umso schrecklicher die Bilder aus Israel wurden, sozusagen, die man gesehen hat, umso schlimmer wurde auch die Vorahnung für Gaza.
Und diese Vorahnung, sagen Sie, hat Ihre schlimmsten Befürchtungen dann sogar noch übertroffen? Wie müssen wir uns das vorstellen, wie Sie die Entwicklung dann wahrgenommen haben, als klar wurde, Israel reagiert mit großer Härte und mit seiner vollen militärischen Kraft?
Ich wusste in dem Moment sozusagen, wo ich die Bilder gesehen habe, es gibt Krieg. Also es gibt nicht nur Besatzung, es gibt Krieg. Ich weiß noch, in den ersten Wochen dachte ich immer, nächste Woche ist vorbei. Und dann nach einem Monat dachte ich, okay, nächsten Monat ist es aber vorbei. Und jetzt haben wir ein Jahr und ich habe ehrlicherweise gerade gar keine Hoffnung, dass es endet. Und man muss sich die nackten Zahlen auch vor Augen führen. Mehr als 5% der Bevölkerung des Gazastreifens sind getötet oder verletzt worden. 2/3 aller Häuser sind zerstört oder stark beschädigt. Und es ist kein Ende in sich. Das Leid setzt sich jeden Tag fort. Israel bombardiert jeden Tag weiter. Und damit habe ich nicht gerechnet, dass es sich ein Jahr zieht, dass so viele Menschen getötet werden, verletzt werden, dass fast die gesamte Bevölkerung vertrieben ist. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber Netanyahu und insbesondere auch seine Rechtsaußen-Koalitionspartner sind ja wirklich immun gegen jede Form von Druck. Auch der massive Druck der israelischen Bevölkerung, die ja auf die Straße geht für einen Waffenstillstand, für einen Geiseldeal.
Sie haben es schon angesprochen, Sie haben eben auch Familienangehörige, Verwandtschaft im Gazastreifen, in den besetzten Gebieten. Wie haben Sie in diesem vergangenen Jahr Kontakt halten können? Gerade was den Gazastreifen angeht, stelle ich mir das ungeheuer schwierig vor, überhaupt Informationen zu bekommen.
Es ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Am Anfang, die ersten Wochen ging es einfacher. Aber umso weiter der Krieg sich fortgesetzt, umso schlimmer wurde es. Und wir haben Familie im Norden sozusagen, im Norddistrikt, der mit am schwersten betroffen ist. Da ist es schon relativ früh abgebrochen, also Ende des Jahres. Dann sind die irgendwann nach Rafah geflüchtet. Dann ging das wieder, dass man Kontakt hatte. Aber auch nur sehr selten, weil ohne Haus gibt es auch keinen Strom. So, das heißt, die Leute laden nur sehr selten die Telefone. Aber die Familie sozusagen, die da im Süden ist, die konnte man besser erreichen, zumindest bis April diesen Jahres. Aber das ist seit Israel sozusagen auch den Süden des Gazastreifens besetzt, ist es eigentlich weg. Und das letzte Mal, dass wir was gehört haben, ist 3,5 Wochen her. Da war die Nachricht, dass 6 Familienangehörige getötet wurden. Und das, ja, also wenn man was hört, sind es schlimme Nachrichten. Ich weiß noch, dass mein Onkel hatte mir erzählt, er hatte mit Verwandten dort geredet, als er mit ihm gesprochen hat. Und der sagte, ja, ich habe seit 3 Tagen nichts gegessen, weil ich alles Essen meinen Kindern gebe. Und das war noch zu einer Zeit, als der Hunger noch gar nicht so krass war.
Wie schwierig ist das für Sie, ich sag mal ganz schlicht, das auszuhalten? Also es handelt sich um die Familie im weitesten Sinne. Sie haben kaum Nachrichten und wenn dann nur so grausame Nachrichten, Sie wissen um die katastrophalen Lebensumstände und sind hier in Deutschland und Ihnen sind im Wesentlichen, nehme ich an, die Hände gebunden. Wie gehen Sie damit um? Wie kommen Sie damit klar?
Ich habe mir nicht die Gelegenheit gegeben, sozusagen zu trauern oder darüber nachzudenken, wie es mir damit geht. Weil ich denke, sozusagen jeder Mensch, den ich erreiche und der sich aktiv dafür einsetzt, dass ein Waffenstillstand herrscht, dass Deutschland keine Waffen mehr schickt, das ist sozusagen der Beitrag, den ich leisten kann, dass man sich für Aussöhnung, für Sicherheit, für alle Menschen einsetzt. Aber ich weiß, sozusagen an dem Tag, wo es vorbei ist und mir das alles klar wird, wird man auf jeden Fall in ein Loch fallen. Momentan gönne ich mir diese Momente, um das alles zu reflektieren, nur sehr, sehr selten. Und dann, ja, es ist unglaublich schwierig, weil man eigentlich machtlos ist.
Und Sie haben auch schon darüber gesprochen, dass Sie eben auf beiden Seiten Beziehungen haben, Verwandtschaft. Und das heißt ja auch, dass Ihnen vor Augen ist immer, dass der Auslöser von den Terroristen der Hamas ausgegangen ist an diesem 7. Oktober. Wie verarbeiten Sie das für sich, wenn Sie dann sehen, welches Leid es auf der anderen Seite hervorgerufen hat?
Also ich habe mich auch schon vor dem 7. Oktober lange vorher für eine friedliche Lösung, für Sicherheit für alle Menschen eingesetzt. Und das hat sich seitdem nicht geändert. Ich bin da noch viel vehementer geworden. Ich habe vor ein paar Tagen noch mit einem israelischen Freund geredet, dessen Eltern getötet wurden am 7. Oktober. Und er sagt auch, für ihn ist jetzt noch viel klarer, dass wir eine Zukunft brauchen des Friedens, der Aussöhnung, des Endes der Besatzung. Und ich glaube, wenn man dieses Ziel vor Augen hat, dass es irgendwann ein Leben geben kann, in dem alle Menschen im Nahen Osten von der Schönheit der Region, profitieren können und dort in Sicherheit leben, dann hat man irgendwas, woran man glaubt, wofür man sich einsetzen kann. Weil ansonsten würde man verzweifeln, wenn man sich nur auf das Leid konzentriert. Und ich weiß, dass eine friedliche Zukunft sehr, sehr weit weg ist, aber ich glaube, man braucht ein Ziel, sonst hält man das nicht aus.
Aber Sie würden schon sagen, auch nach allem, was Sie erlebt haben und gehört haben und selber, sage ich mal, durchgemacht haben in diesem vergangenen Jahr, muss man für den Moment jedenfalls sagen, überhaupt eine Annäherung wieder zwischen den beiden Seiten, zwischen den Menschen in Gaza, den Palästinensern im Westjordanland und Israel ist im Moment unvorstellbar geradezu, oder wie würden Sie es beschreiben?
Ich glaube, ein Waffenstillstand kann die Grundlage dafür liefern, aber unter diesen Regierungen wird es nicht möglich sein. Und wir haben mit Netanyahu und Ben-Gvir und Smotrich auch in der israelischen Regierung eine Regierung, die sehr offen eine Zwei-Staaten-Lösung ablehnt, die sehr offen von der Zerstörung des palästinensischen Staates spricht. Das macht es schwieriger, aber unter den Menschen selbst ist eine Annäherung natürlich dann auch wieder möglich, wenn die Waffen schweigen, wenn es Möglichkeiten gibt, rauszukommen. Aus dem Gazastreifen selbst rauszukommen, war schon vor diesem Krieg nahezu ein Ding der Unmöglichkeit. Von daher müsste es diese Chancen geben und dann ist es möglich. Und gemeinsame Trauer, so schwer es klingt, kann natürlich auch ein Fenster öffnen, um gemeinsam zu verarbeiten. Aber es ist sehr unrealistisch, dass es in nächster Zeit für die Gesamtbevölkerung zutritt. Es wird lange dauern. Aber man muss trotzdem alles dafür unternehmen.
Sie haben ja auch gesagt, dass Sie in erster Linie oder zunächst mal vorrangig Benjamin Netanyahu und seine rechte Koalition dafür verantwortlich machen. Netanyahu hält unbeirrbar an seinem militärischen Kurs fest, auch gegen jeden Vorbehalt, gegen alle Sorgen, die der engste Verbündete Israels, die USA nämlich, geäußert haben. Und wenn wir konstatieren müssen, dass Joe Biden als US-Präsident nicht in der Lage war, einen Kurswechsel von Netanyahu zu erreichen. Können Sie uns sagen, wer diesen Kurswechsel ermöglichen könnte?
Es gibt zwei Faktoren, die dazu führen können. Der eine Faktor sind die USA, weil die USA drängen rhetorisch auf den Kurswechsel. In dem Moment, wo die Amerikaner aber keine Waffen mehr liefern, also keine schweren Bomben, sondern nur noch Abwehrwaffen, also für den Iron Dome zum Beispiel, würde Netanyahu keinen Angriffskrieg mehr führen können über einen längeren Zeitraum. Und das würde das beenden. Das heißt, der militärische Faktor ist eine Rolle sozusagen. Und da sind Deutschland und die USA die zentralen Länder. Die USA bei weitem mehr als Deutschland, muss man da auch sagen. Der andere Faktor ist die Bevölkerung in Israel und in Palästina. deren Proteste sozusagen, die sind das, wovon Netanyahu am meisten Sorge hat, dass die auf die Straße gehen, dass sich die Angehörigen der Geiseln teilweise an die Straßen ketten und sagen, wir wollen einen Deal, wir wollen Waffenstillstand. Das macht Netanyahu wirklich Sorge. Und da muss man sagen, das ist die Aufgabe von uns allen, diese Proteste für Waffenstillstand und einen Geiseldeal zu unterstützen, so gut es geht.
Schauen wir zum Schluss, Herr El-Khatib, noch auf die Entwicklung hier in Deutschland. Wir haben ein heftiges Echo erlebt zuweilen, Proteste auf den Straßen für Palästina, Kundgebungen an Hochschulen, zum Teil hoch emotionalisiert, heftig. Wie schauen Sie darauf?
Ich verstehe jeden, der emotional wird bei diesem Thema, weil man sieht die Bilder, man sieht das Leid. Und das, ich würde mir mehr Sorgen machen, wenn es Menschen kalt lässt, wenn man Bilder von getöteten Kindern, Frauen sieht. Deswegen, ich verstehe alle Emotionen. Aber was man sich immer reflektieren muss, ist, was will man erreichen und was ist das Ziel? Und da muss ich sagen, würde ich mir wünschen, dass die Frage des Endes der Gewalt das Zentrale aller Proteste ist. Wir haben in Deutschland ja stark die Debatte über die pro-palästinensischen Proteste, aber ich habe mir auch viele Aufrufe heute zum 7. Oktober, auch vorher von pro-israelischen Protesten durchgelesen. Und da findet sich die Forderung nach Waffenstillstand nur sehr bedingt. Und es zeichnet auch die Reden nur sehr bedingt wieder. Das heißt, wir haben auch auf dieser Seite dann ein Fehlen sozusagen der klaren Linie für einen Waffenstillstand und einen Geiseldeal. Und ansonsten würde ich dazu raten, was wir aktuell tatsächlich in anderen Ländern sehen, was wir aber auch in Israel und Palästina sehen, dass Menschen, die sich für eine solidarische Gesellschaft, für eine progressive Veränderung einsetzen, gemeinsam protestieren, und zwar gegen das Leid aller Menschen, und dass wir stärker auch das Gemeinsame, den gemeinsamen Wunsch nach dem Ende der Gewalt in den Mittelpunkt rücken, statt ja, dem Militarismus das Wort zu reden, statt der Gewalt das Wort zu reden. Bei den Uni-Protesten selbst, also es ist ja vor allem sozusagen die Berichte über Berlin aus NRW, kann ich eigentlich von keinerlei Eskalation berichten, zumindest da, wo ich das mitbekommen habe. Und auch in Berlin hatte ich den Eindruck sozusagen, dass die Berichte sich auf einige wenige fokussiert haben, während ein Großteil sozusagen der Demonstranten, also es geht ja, gab ja pro-israelische und pro-palästinensische Proteste, gar nicht mitgemeint waren, sondern man hat einige wenige in den Mittelpunkt gestellt. Aber ich finde auch, dass Proteste an Unis natürlich legitim sind. Die Studierenden waren immer Teil von Protestbewegungen und es ist vollkommen richtig, dass man auch Proteste für ein Ende der Gewalt, für ein Ende der Besatzung an Unis organisiert.
Jules El-Khatib, vielen Dank für dieses Gespräch.
Danke Ihnen.
Und jetzt bei mir im Podcast-Studio Benjamin Hammer, unser früherer Korrespondent in Tel Aviv, mit dem ich jetzt darüber sprechen kann, welches Echo der Terror der Hamas und später Israels militärische Antwort hier bei uns in Deutschland ausgelöst hat. Und Benjamin, grüß dich. Man kann sagen,
hallo.
Das Echo war gewaltig. Es gab Demonstrationen, es gab Kundgebungen für Palästina auf den Straßen, es gab Aktivitäten an den Hochschulen, die ganz schön hochgekocht sind in einigen Momenten und in kleinerem Umfang, nach meiner Wahrnehmung, auch Solidaritätsveranstaltungen für Israel. Wenn du zurückblickst auf dieses vergangene Jahr und die Dramaturgie, sage ich jetzt mal, die Dynamik der Ereignisse, was sind für dich wichtige Wegmarken in diesem Jahr?
Also natürlich begann es mit dem 7. Oktober, der Schock auch in Deutschland. Und ich erinnere mich jetzt heute, wo ich nochmal überlegt habe, und wusste, dass diese Frage kommen würde, was sind denn die Wegmarken, dass wir am 7. Oktober 2023 hier in Deutschland ein paar Stunden länger gebraucht haben, als die Menschen vor Ort in der Region, um zu begreifen, was da geschehen ist, also wie sehr Israel getroffen wurde. Zweite Erinnerung vom gleichen Tag, Berichte und Bilder von feiernden Menschen auf der Sonnenallee in Berlin, die Süßigkeiten verteilen und den Hamas-Terror feierten. Das war eine Minderheit, das waren gar nicht so viele Menschen, aber das waren Bilder und sind Bilder, die bis heute bei vielen Menschen sich eingebrannt haben und allen Menschen, vielen Menschen aus arabischsprachigen Ländern stammend in Deutschland angelastet werden, nach dem Motto, ihr habt das doch gefeiert, auch wenn es damals eine Minderheit war. Wenn ich weiter zurückblicke, dann denke ich an Pro-Israel-Demonstrationen mit teilweise sehr wenigen Besuchern und das hast du angesprochen, da teile ich deinen Eindruck. Das war auch schon kurz nach dem 7. Oktober 2023 der Fall. Und ich denke an pro-palästinensische Demonstrationen mit Aufnahmen, die zeigen, Polizisten, die Flaggen wegreißen oder Demonstranten abführen. Ich denke an die Proteste an den Universitäten, an Unipräsidentinnen, die sich hinter ihre Studierenden stellen, aber auch an Hass, der an Unis verbreitet wurde. Also du merkst, da kommen sehr viele Gedanken aus ganz unterschiedlichen Richtungen, wenn ich auf dieses Jahr blicke hoch.
Dann lass mich einen Faden aufgreifen. Du hast davon gesprochen oder du hast meinen Eindruck geteilt, dass auf Seiten der pro-israelischen Kundgebung eigentlich weniger Teilnehmende waren als in diesen Wochen, in denen es auf den Straßen hoch herging in der Sache für Palästina. Hast du eine Antwort gefunden auf die Frage, warum es ein Ungleichgewicht, was die Zahl der Teilnehmenden angeht, gibt?
Also es gibt keine einfache Antwort, weil da, glaube ich, sehr viele verschiedene Punkte reinspielen. Aber wir können ja noch mal kurz sortieren, wie groß da auch die möglichen Gräben sind zwischen dem, was die deutsche Politik vorlebt, vorgibt, und dem geringen Ausmaß an Israel-Solidarität dann auf den Straßen. Also große erklärte Solidarität von Deutschlands Politik am 7. Oktober, ein Jahr später heute, das ganze Jahr über. Viele israelische Flaggen, die bis heute vor vielen deutschen Rathäusern wehen. Und dann aber in der Regel meistens kläglich besuchte Demonstrationen pro Israel. Mögliche Gründe. Ich kann mal versuchen, es zu sortieren. Ein möglicher Grund: Israel kann in den Augen vieler nicht das Opfer sein. Israel in den Augen mancher, vieler, je nachdem, oftmals der Täter. Und auf eine Soli-Demo zu gehen nach dem Motto, Israelis wurde Leid zugefügt, das kriegen vielleicht manche Menschen einfach nicht hin im Weltbild. Zweiter möglicher Grund: Israel-Hass, teilweise sicherlich auch Antisemitismus. Natürlich kann das sein und wird das auch so sein bei einem Teil jener, die nicht auf die Demos gehen. Dann lohnt sich aber schon noch ein genauerer Blick. Ich denke schon, dass die Bilder aus dem Gazastreifen nach dem 7. Oktober, die Berichte über Israels Kriegsführung, die Vorwürfe gegen Israel, dass es Kriegsverbrechen im Gazastreifen verübe, dass das bei vielen Menschen zu einer Zurückhaltung führt, für Israel auf die Straße zu gehen. Und ein letzter Punkt, wenn ich noch darf. Mein persönlicher Eindruck, das ist jetzt eine ganz persönliche Meinung von mir, ist, dass in Deutschland es einen recht schmalen Begriff von Israel-Solidarität gibt, der vorgegeben wird von pro-israelischen Organisationen, teilweise auch von der Politik, der zum Beispiel aus meiner Sicht sich kaum mit der israelischen Besatzung auseinandersetzt oder auch mit Israels Kriegsführung. Und wenn man eigentlich Israel-solidarisch sein möchte, aber die Demo von Veranstaltern gemacht wird, die eine andere Auffassung haben, was Israel-Solidarität bedeutet, das könnte auch ein Grund sein, warum man sagt, auf diese Demo möchte ich jetzt nicht gehen.
Interessante Aspekte, also ein zu enger Begriff dessen, was wir alle unter Solidarität mit Israel verstehen oder verstehen sollten. Und ich habe dich auch so verstanden, dass es ein Ungleichgewicht gibt zwischen der Verlautbarung an der Spitze der Regierung, sage ich jetzt mal, und den Schattierungen und Differenzierungen und den großen Verwerfungen, die man bekommt, wenn man dann ins Detail geht. All das hat dazu beigetragen. Und geführt hat all das ja dazu, dass es gefühlt so etwas wie eine unüberbrückbare Kluft im Moment gibt zwischen der einen Perspektive und der anderen Perspektive. Ist das eine Entfremdung, mit der wir jetzt zunächst einmal erstmal zurechtkommen müssen einfach?
Ich befürchte ja. Und diese Entfremdung, und das finde ich das so Bemerkenswerte, die zieht sich ja auch durch Familien, die mit der Region erstmal gar nicht so viel zu tun haben. Ich erinnere mich an eine Podiumsdiskussion ein paar Wochen nach dem 7. Oktober in Berlin. Da stand eine 18-jährige deutsche junge Frau auf und sagte, ich bin pro-palästinensisch, meine Eltern sind pro-israelisch. Und wir haben uns furchtbar zerstritten über dieses Thema und wir sprechen das einfach nicht mehr an. Das waren, wenn ich das richtig verstanden habe, eben eine Familie, die keine Angehörigen in der Region hat und trotzdem so eine extreme Polarisierung durch dieses Thema. Das zeigt, wie heftig diese Gräben sind. Und eine weitere Beobachtung noch, mich beschäftigt heute sehr ein Post auf X von Daniel Eliasson, grüner Lokalpolitiker aus Berlin, Jude. Und er hat geschrieben, es gibt heute an diesem 7. Oktober 2024 für ihn keinen Ort, an dem er um Tote in Israel, Gaza und im Libanon gleichzeitig trauern kann. Also einer von vielen, glaube ich, der den großen Wunsch hat, dass es ein universelles, gemeinsames Gedenken gibt mit einem Blick auf das Leid aller, auch heute an diesem Tag, wo natürlich der Blick aus guten Gründen vor allem in Richtung Israel geht, der aber keinen Ort findet, um diese Empathie auszudrücken. Und ja, bis heute gab es in Deutschland keine gemeinsame Demonstration, zum Beispiel, ja, klingt profan, ist aber das, was sich eigentlich ja alle wünschen, für einen Frieden im Nahen Osten.
Benjamin, du hast uns gute Gründe dafür genannt und uns sortiert, warum es diese Konfrontation gibt, warum es diese Polarisierung gibt. Sie kommt natürlich, hat ihre Wurzel auch in dem unermesslichen Leid auf beiden Seiten, das ist ja ganz klar. Und jetzt gibt es in gewisser Weise diese Sprachlosigkeit oder die Unfähigkeit, einen gemeinsamen Ort zu finden. Deswegen stelle ich jetzt trotzdem diese unmögliche Frage. Wo sind denn Brücken zwischen diesen unversöhnlichen Positionen von Leid geprägt, von Zerstörung geprägt, dann überhaupt vorstellbar?
Also ich glaube, in der Region selbst gibt es diese Brücken im Moment nicht. Ich weiß, da gibt es immer noch tapfere Organisationen, wo Israelis und Palästinenser zusammen auf die Straße gehen, aber das ist eine absolute Minderheit. Ich glaube, der Schmerz, der Hass, die Traumata auf israelischer und palästinensischer Seite sind im Moment zu groß. Ich glaube, die Versöhnung muss im Ausland beginnen, auch hier in Deutschland. Und das bedeutet im Idealfall ein Aufeinanderzugehen des pro-israelischen und pro-palästinensischen Lagers, eine Anerkennung des Leides der anderen Seite. Und auch heute geht mir ein Satz oder ein Aufsatz des israelischen Historikers Yuval Noah Harari durch den Kopf, den ich schon mal in unserem Programm vor ein paar Monaten genannt habe. Da hat Harari nach dem 7. Oktober geschrieben, Israelis und Palästinenser können aktuell keine Empathie für die andere Seite empfinden, wegen des eigenen Schmerzes. Und umso mehr, schrieb Harari damals, sei es die Aufgabe von Außenstehenden, also auch von uns in Deutschland, Mitgefühl für alle Seiten zu empfinden.
Und das war der Tag an diesem 7. Oktober 2024. Das Team heute, Silvia Engels und Jasper Barenberg. Danke fürs Hören und tschüss.